Over Berlin. Präsentiert von Energy.
Herzlich willkommen bei Hangover Berlin. Mein Name ist Nina Queer.
Meiner glücklicherweise nicht. Fangen wir nochmal an, du hast gehustet, lass mal weg.
Und wir fangen nochmal an.
Dann machen wir auch Hangover Berlin.
Gut. Hallo ihr süßen Knabbermäuse, ihr hört Hangover Berlin mit Masselmann
und Nina Queer.
Muschi, Muschi, Muschi.
Ist das der Remix?
Ja.
Ich war noch nicht vorbereitet. Ich habe den Radio-Edit habe ich. Ach, die Maxi-CD habe ich schon.
Aha, Gott, wir haben noch ganz schön einen Hängen von gestern.
Ach, Quatsch.
Ich sage dir, dieser billige Glühwein. Ich trinke eigentlich nie Glühwein, aber ich habe mich gestern verleiten lassen. Marcel und ich waren nämlich gestern, nur damit ihr es wisst, auf einer Eislaufbahn, auf einer Indoor-Eislaufbahn in Hohenschönhausen.
Ja, ja, wir sind in die Slums gefahren für euch.
Die Schlampen haben wieder mal geslumpt.
Ja, was Carmen Geist kann, können wir schon längst.
So ist es. Und ich bin ja eine Österreicherin. Ich bin natürlich auf Kufen, nicht Hufen, geboren.
Naja, beides ist schon vorhanden.
Aber. Und deshalb kann ich ziemlich gut Eislaufen, weil bei uns waren ja auch durchaus mal so auf dem Schulweg irgendwie, was weiß ich, Minustemperaturen von 50 Grad, als ich noch jung war. Und da musste man doch teilweise tatsächlich mit Eislaufschuhen oder Schlitten in die Schule.
Entschuldigung, du bist nicht in Grönland groß geworden und bist mit Tennisschlägern an den Schuhen.
In Bergen. Ich kann mich erinnern, einmal
wir
nach Allerheiligen.
Damals mussten wir noch 20 Kilometer so durch den Schnee.
Ja, aber so war es.
Oma erzählt von Stalingrad.
So war es. Wir waren in Allerheiligen. Das war 1. November mal, als ich klein war, am Grab. Wir haben das Grab unserer Urgroßeltern nicht mehr gesehen, weil das zugeschneit war. Ich musste erst einen Tunnel graben. Um zu Uroma zu kommen.
Du wärst so eine gute DDR-Bürgerin gewesen.
Warum?
Da mussten auch viele Tunnel graben, um zu Oma zu kommen.
Du bist so, oh Gott, bist du gemein. Also auf jeden Fall kann ich super Eislaufen und Marcel macht sich über mich einfach deshalb so lustig.
Das mache ich überhaupt
weil
nicht.
Weil er es nicht kann. Er ist keine geborene gute Eisläuferin.
Entschuldigung, meine Mutter war eine hervorragende Hausfrau. Es wurde sehr viel gewienert und gebonert. Ich bin mit glatten Oberflächen groß geworden. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe die Bekanntschaft eines sehr adretten kleinen Ausländers gemacht. Wirklich, ich nenne ihn Pingu. Und ich kann mir vorstellen, da wird was Ernstes draus.
Zur Erklärung aller, es gibt auf dieser Eislaufbahn für Kinder, die nicht eislaufen können, so einen kleinen Pinguin. Das ist wie so ein Rollator für Leute unter 5. Und den schiebt man sich dann vor sich her und hält sich an dem fest und kann so quasi nicht stürzen. Und Marcel sah total drollig dabei aus. Und auch mit der Größe stimmte das wunderbar überein.
Ja, und Pingu hat gesagt, er würde für mich auch seine antarktische Staatsbürgerschaft aufgeben. Verderb mir jetzt nicht mein Glück.
Damit du
endlich ein Mann auf Augenhöhe.
Damit du endlich Hohenschönhausenerin werden kannst.
Ach, ich könnte diesem Volk noch einiges Gutes tun.
Ja, aber wir sind doch gar nicht wegen dem Eislaufen dahin, sondern eigentlich nur, weil wir gehört haben, Glühwein für 2,50
Euro. Der Liter.
Und das mit einer echten Gewürznelke drin und einer Scheibe Orange, also Entschuldigung, dafür lohnt es sich doch mal nach Hohenschönhausen zu fahren.
Ja gut, Julia Leischek und ich haben herausgefunden, dass die Orange wurde auch vom letzten Jahr aufgebacken, aber da sind wir jetzt nicht so. Ich bin ja nicht Team Wallraff. So, war schön.
Es war eine Gewürzmischung wahrscheinlich. Naja, aber das ist auch heute gar nicht das Thema. Das Thema heute ist ein ganz brisantes, ein auch ekelhaftes Thema, wenn man so möchte. Und zwar das Thema Schmutz
am roten Teppich. Von Agatha Christie.
Denn, besser gesagt von Marcel Mann und Nina Queer. Denn während ich ein bisschen im Urlaub war in letzter Zeit und die ganzen schrecklichen Filmpremieren einfach mal ausgelassen habe, hat Marcel einiges erlebt und er hat mir versprochen, mir das alles heute zu erzählen.
Ja, ich war auf 3 Filmpremieren in der Zeit, in der du nicht da warst.
Waren alle ekelhaft?
Nein, wahnsinnig. Ich war zum Beispiel auf einer sehr wundervollen Filmpremiere, da kann ich anfangen, von da an geht's bergab. Ich habe in einem Kinofilm die Hauptrolle synchronisiert, manche kennen vermutlich Patterson und Findus.
Oho.
Und die kriegen jetzt ein Spin-off und das sind die Mucklas und wie sie zu Patterson und Findus kamen. Das sind für Erwachsene unsichtbare, würde ich sagen, Kobolde, die Unordnung im Haushalt machen. Und da wird jetzt die ganze Welt wird ständig aufgeräumt und deren Lebensraum ist beschnitten. Also müssen sie sich ein neues Zuhause suchen. Und da in dem Film spielt auch Uwe Ochsenknecht mit und Christine Urspruch. Das ist die vom Münsteraner Tatort.
Die Kleine, genau. Die habe ich auch schon getroffen. Die ist ja so niedlich.
Die war auch das Sams, falls das euch was sagt, in der Realverfilmung. Und die spielen da mit und ich spreche einfach den animierten Hauptcharakter, sozusagen den Muckler. Und der ist... ist ein Kinofilm für Kinder, der hat aber 8 Millionen Euro gekostet. Also das ist
das ist für eine deutsche Produktion richtig
fett. Animation ist teuer und der wird ja auch europaweit verwertet. Also da läuft ja in Skandinavien und dann Benelux und so. Und da gab es eine Filmpremiere in Köln und das war richtig schön. Da war Christine auch da. Uwe hatte schon ein paar Tage vorher bei einem...
Hast du Uwe gar nicht getroffen?
Doch, aber ein paar Tage vorher. Okay. Bei einem Screening von dem Film. Und das war richtig nett, weil ich saß in einem Kino, 400 Leute waren in diesem Kino, Ralf Kaspers, der von Wissen macht A, der Kindermoderator, hat das wirklich ganz toll auf Augenhöhe moderiert.
Ist das der neue Willi?
Nee, der Wissen macht A läuft schon seit Jahren beim WDR.
Kann ich nicht, aber ich bin ja auch kein Kind mehr.
Ja, das ist eine ganz tolle Sendung. Und der hat das moderiert. Und dann sitzt du in einem Kino mit 400 Kindern, die natürlich begeisterungsfähig sind, weil sie oft Dinge zum ersten Mal sehen. Und es ist dann Q&A danach mit den Kindern. Ach, also niedlich. Wenn die dann so...
Fragen die dann auch viel?
Ja, die fragen dann ganz... Die sind dann auch so, während sie die Frage stellen, ist ihnen entfallen, was sie eigentlich fragen wollten. Und dann ist immer, Entschuldigung, ich wollte, wie ist denn mit der Kettensäge... Wie ist denn das? Und man denkt sich, was denn für eine Kettensäge? In welcher Szene gibt es denn eine Kettensäge? Aber das Kind stellt dann Fragen und das ist herzallerliebst. Und diese Kinopremiere, die war wunderbar, kannst dir nix sagen. Das hat großen Spaß gemacht. Und das war auch eine der guten Premieren. Da hatte ich was zu tun. Da war ich sozusagen beruflich verpflichtet, da zu sein. Tolles Team, viele Kinder, schöner Film. Ein paar Tage zuvor war ich auf einer Filmpremiere. Ein deutscher Film, der war auch wirklich gut in einem Land, das es nicht mehr gibt. Der Film war wirklich gut.
Und den habe ich auch gesehen in der Preview, allerdings vor der Premiere, weil mein bester Freund mitgewirkt hat. Und das ist wirklich ein fantastischer Film. Also den kann ich wirklich, wenn ihr die Chance habt, den noch im Kino zu sehen, bitte guckt ihn euch an und ansonsten streamen, was das Zeug hält. Also den Film liebte ich auch. Vor allem, das ist einer bestimmt der anspruchsvollsten Filme, der in letzter Zeit in Deutschland überhaupt gedreht wurde.
Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sagen, weil Deutschland hat entweder Komödien, aber auch wirklich viele Dramen, die sehr, sehr gut sind. Aber der Film ist, glaube ich, schwierig zu erklären nach außen mit einem Trailer oder so. Aber am Ende des Films war ich so hyped und so voller Hoffnung. Der Film gibt einem so gute Laune und macht so viele, Momente sichtbar.
Ist auch geschichtlich interessant.
Ja, das ist, der Film spielt in der ehemaligen, in der damaligen DDR, jetzt, also spielt ja damals, also Frühjahr 89 und eine junge Frau wird mit 1984 von Orwell aufgeschnappt von der Volkspolizei und es ist ein verbotenes Buch vom Klassenfeind und deswegen wird ihr das Studium verwehrt und sie muss dann in so einem metallverarbeitenden Betrieb anfangen und das will sie nicht, da arbeitet auch Jördis Triebel und eine großartige Schauspielerin und durch Zufall wird sie von einem Fotografen abgelichtet und der druckt ohne ihr Wissen ein Foto von ihr in der Sibylle. Das ist sozusagen die ostdeutsche Variante Brigitte. Der Brigitte. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sie ins Modeln so ein bisschen gerät, aber natürlich mit Höhen und Tiefen und auch wie viel ist man bereit, seine Seele zu verkaufen, um eine bessere Zukunft zu haben und wen verrät man. Und der Film zeigt, dass es nicht alles grau war damals und dass es Leute gab, die wirklich versucht haben, das Beste draus zu machen aus ihrem Leben und Leute, die auch am System zerbrochen sind und alte graue Herren gibt es auch und der ist unterhaltsam, der geht ans Herz, die absolute Guck-Empfehlung in einem Land, das es nicht mehr gibt.
So, jetzt hast du mir von zwei wundervollen Sachen erzählt. Wo ist der Schmutz, Marcel?
Die Leute, die bei diesen Premieren sind, die sind teilweise der Schmutz. Und ich rede nicht von den Menschen, die mitgewirkt haben oder von, den Leuten, die auch mitgespielt haben, auch vor der Kamera oder hinter den Kulissen, hinter der Kamera, sondern von diesem Premierenpublikum bestehend aus, dieses Wort schon, Content Creatorn. Content Creator ist wie Schmutzmacher. Wie, also etwas einfach nur Inhalt zu kreieren, ist nicht von Wert. Influencer, irgendwelche ehemaligen Soap-Darsteller, die wirklich schon Schwierigkeiten hatten, 3 Sätze geradeaus auswendig zu lernen und die jetzt da auch so tun, als seien sie gleichwertige Schauspieler wie die Menschen, die wirklich ihre Seele auf der Leinwand herausspielen und dann teilweise, was man sich dann ja auch anhören muss, schwierig. Beispiel an einer anderen Premiere. Ich war bei Bros, dem ersten, wie soll ich das jetzt formulieren, der ersten schwulen
Studiofilm, also das Mainstream-Film.
Nee, so kannst du das nicht sagen. Es ist die erste schwule Romanze, die von einem Major-Studio produziert, beziehungsweise verliehen wird. Mhm. Also das ist jetzt in dem Fall Universal und Major Studios oder Major Studios, wie wir International Peoples
Warner
sagen, sind. Oder, genau. 20th Century Fox, Warner.
Also es war kein kleiner Schwulenfilm, der irgendwo in einem winzigen Studio oder bei Netflix entstand, sondern richtig von einem fetten Major-Label.
Mit einem großen Budget und der Film spielt in New York und man sieht die typischen Sex in the City Schauplätze oder was man so kennt. Und ich kam auf diese Premiere. Es waren lediglich 2 Pressefotografen vor Ort. Mhm. Und ich würde mal sagen, es war jeder eingeladen, jeder queere Mensch Berlins mit einem Instagram-Account.
Na, dein Wort, also als ich im Urlaub war und du mich anriefst, sagtest du, jeder, der irgendwann in sein eigenes Handy gesprochen hat, ich bin schwul, und dazu gestanden hat in irgendeiner Form, war da schon als VIP-Gast eingeladen.
Es war ein bisschen, und ich dachte, irgendwann gibt es ja auch Leute, die man so aus den Medien kennt und so. Ich habe irgendwann 2, 3 auch entdeckt, aber es waren hauptsächlich schwule Männer vor Ort. Und ich würde mal sagen, je mehr schwule Männer vor Ort sind, egal wo es ist, sorgt es nicht dafür, dass die Atmosphäre schöner wird. Die Leute standen da wie so Teekesselchen mit so dem Handgelenk in der Hüfte, das andere Gelenk mit einem komischen Drink, auf den man sehr lang warten musste, verkrümmt und dann mit den Augen immer hier und da und so, die sind mir alle unter meiner Würde und so. Und das macht die Atmosphäre etwas schwierig. Ich war mit meiner besten Freundin da. Der Film ist wirklich, also der hat mir gefallen, der war unterhaltsam. Leider ist der Hauptdarsteller, der auch den Film mitgeschrieben hat und auch viel zu sagen hatte, Billy Eichner. Und Billy Eichner ist einfach von Anfang bis Ende unsympathisch. Das war sehr schwierig. Hätte Rebel Wilson einen schwulen Mann gespielt, wäre das irgendwie schöner gewesen. Aber wenn du einem Schauspieler, also seiner Rolle, nichts abgewinnen kannst, weil die nur neurotisch ist und nur anstrengend, so wie Carrie Bradshaw ohne die coolen Klamotten. So. Und das verleidet mir den kompletten Film dann.
Ich habe auch von einem Filmexperten, mit dem ich befreundet bin, mit dem ich mich auch drüber unterhalten habe, der übrigens auch schwul ist, der meinte, diesen Film würden sowieso großteils nur Schwule verstehen. Und er meinte zum Beispiel, dieser Film ist überhaupt nichts, obwohl das jetzt vom Major-Label gemacht wurde, überhaupt nichts für die Masse. Er sagt, dieser Film wird untergehen. Er meinte, seine Worte waren, das ist so ein netter Netflix-Schwulenfilm, den man mal gucken kann, aber auch nichts verliert, wenn man ihn nicht sieht.
Ja.
Und so. Und ich habe ja auch gemerkt, also du warst ja bei der Premiere in Berlin. Mhm. Hab dann auch gemerkt, eine Woche später hatten sie so eine Preview in der Schweiz und irgendwie, ich glaube, ich kenne die 5 Schwuletten, die es in der Schweiz überhaupt gibt. Was mir nicht bewusst war, dass all meine Freunde in der Schweiz plötzlich Celebrities sind. Die waren dann nämlich auch alle eingeladen und sollten dann irgendwie Gutes über diesen Film schreiben. Und ich habe dann nur bei einem habe ich es gewagt, runterzuschreiben. Ich habe gehört, der Film soll eigentlich nicht so doll sein. Hat er das sofort rausgelöscht? Du, das ist ja, war der eingeladen, damit bin ich ja in einen Vertrag eingegangen und so. Da möchte ich nicht, dass du hier was Schlechtes drunter schreibst und so, wo ich mir denke, also nein, mit aller Gewalt wird dieser Film niemals gut werden oder irgendwie ein Hit, weil also es ist einfach so schnöselig und was es gibt ja Filme, die sprechen Schwule an, die sind teilweise gar nicht mehr schwul, aber die werden Kultfilme, schwule Kultfilme wie Muriels Hochzeit oder irgendwie sowas, ne? Oder schwule Filme wie was weiß ich, Priscilla, die Königin der Wüste oder so, ne? Was einfach so geil ist, aber wenn das dann irgendwie nur noch so ein 7. leichter Aufguss von Sex and the City ist, also was bringt's und braucht man das, ne? Ja. Und dann war ich wahnsinnig genervt dafür, das würde ich nämlich auch gerne nochmal damit reinbringen, weil auch das ist für mich Schmutz am roten Teppich. Du meintest, Nina, du hast nichts verpasst, da waren 3 Fotografen. Also ein Major-Studio lädt zu einer Premiere dieser Größe ja jede Art an Presse ein. Zeitungen, Fernsehsender, alles. Und dann kommen da drei Fotografen hin. Und weißt du, alle großen Sender, alle großen Zeitungen schreien immer nach Diversity. Und ach, wie toll. Und wir sind doch alle gleich. Und trotzdem interessiert die so eine schwule Filmpremiere gar nicht. Und das zeigt doch bitte eindeutig, they don't care about us. Die nehmen uns doch wie so ein, wie sagt man, wie so ein Krönchen, wie eine Brosche, die man sich ansteckt, ja, um damit für Diversity zu werben, um möglichst cool zu sein. Leben tun sie aber nicht danach. Weil sonst müsste das da doch einen Presseauflauf gegeben haben, ohne Ende. Und genauso übrigens, da wird ja bei so einem Film werden ja auch immer sehr viele berühmte Leute eingeladen, also nicht nur Schwule, sondern auch irgendwelche Schauspielerinnen, Schauspieler.
Menschen, die nicht vom Hauptberuf homosexuell genau, sind.
Wo waren die alle? Weißt du, das ist denen auch egal. Die sagen, oh nee, ein schwuler Film, ach nee, der ist nicht embarrassed und nicht die Schweiger.
Ich glaube, das ist wirklich meine Vermutung, die wurden nicht eingeladen, sondern es wurde gezielt auf ein queeres Publikum gegangen, ach, damit die das, ja, weil das, es war extrem auffällig, dass nur, also ich würde mal sagen, 90% waren schwule Männer, der Rest waren irgendwelche Gabis,
Transvestiten,
meine beste Freundin, Drag Queens und vielleicht noch drei Lesben. Och, aber es war sozusagen die LGBT-Community, da waren manche Buchstaben nicht von vertreten und man kann, wir sind alle gleich, also sämtliche Hauptstadtfotografinnen waren alle gleich nicht interessiert oder nicht eingeladen. Ja, also ich war froh, dass ich da war, der Film, ich habe auch eine kleine Rolle mitsynchronisiert, also ich habe eine kleine Rolle synchronisiert, deswegen war ich überhaupt, bin ich da hingegangen, weil da hatte ich ja irgendwie ja. auch...
Du ja, hast ja wohl alles meine Recht Anteile dazu.
Am Film und das, ich hatte auch wirklich ein paar tolle Gespräche und es war irgendwie schön und die Aftershow-Party war auch toll, aber da waren zwei, drei Leute, die verleiden einem so den kompletten Abend. Ich kam da an, ich hatte ein Outfit von Marcel Ostertag.
Dieses Outfit übrigens mit dieser Schleife, ja. Oh, das war bezaubernd, ich hab's auf Instagram. Also Marcel, ja. Wirklich, ich schleime nicht, du weißt, ich liebe auch deinen Himbeeranzug und so, aber das war ein Outfit mit dieser Hose, die du hier auch so schön auf Bauchnabel getragen hast. Ja. Also, die schwule Marlene Dietrich.
Wirklich, herrlich. Marcel Ostertag, der Designer, hat mich ausgestattet, weil ich gefragt habe, es ist ja sozusagen ein schwuler, queerer Film.
Hast du das
Film
behalten
so.
Oder musst du es wieder zurückgeben?
Das habe ich wieder zurückgegeben. Mhm. Es ist, glaube ich, auch für mich kein Alltags-Outfit. Also,
zeigt man aber, einmal. Und
ich habe es mit Stolz getragen und es war was ganz Besonderes. Das war Mode. So.
High-End.
Aber einer, wirklich, ich kam da an und einer guckt mich nur so an und meinte, oh, ja, du siehst aus wie ein Clown. Und ich dachte, excuse me? Der sah aus, als ob er gerade noch beim Amt eine Nummer gezogen hätte und die Waschmaschine schon länger nicht mehr in Betrieb gehabt. Aber zu mir sagen, ich sehe aus wie ein Clown, dachte ich, wow, wo ist denn eigentlich das Community, in Gay-Community, wenn man in der Berliner Szene unterwegs ist? Das fand ich. Und ein anderer Typ hat auch gesagt, bist ein bisschen overdressed. Und habe ich gesagt, Entschuldigung, wenn alle underdressed sind, ist das nicht mein Fehlverhalten.
Ja, ja, so sehe ich das
auch. Und meine beste Freundin Angela, Shoutout an der Stelle, die meinte auch, du siehst super aus.
Du sahst wirklich toll aus.
Gut aus. Und ich hatte so ein Hemd an mit einer Schleife vorne dran und mit so, wie nennt sich das, Spitzenärmeln.
Ja, es war
und
toll.
Und das war total angenehm zu tragen. Oh, Harry Styles hätte es auch getragen.
Ja, exakt. Also, wenn der es trägt, ist es cool und du siehst aus wie ein Clown, weißt du? So, also, das lasse ich mir nicht gefallen. Und diese Provinzschwulette, die dich da ansprach, die ist bestimmt auch noch Harry Styles-Fan. Bei dem ist es okay.
Ja, vermutlich.
Der nicht mal schwul ist.
Nee, muss man auch nicht. Ist ja kein Qualitätsmerkmal für irgendwas. Aber der Film war so ein bisschen, hatte Luft nach oben, aber das schiebe ich hauptsächlich auf Billy Eichner, weil der jeden genervt hat. Party war cool, zu wenig Presse, keine wirkliche Prominenz und zwar so ein, zwei geifernde Schwuletten, wo man auch dachte, also sobald du anfängst zu sprechen, verlierst du auch an Marktwert. Aber der andere Film war irgendwie ganz cool, der in einem Land das nicht mehr gibt. Da waren aber auch so Leute, wo man sich denkt, euch kenne ich sonst nur aus irgendwelchen Trash-Formaten.
Ich finde ja irgendwie, wenn du schon sagst, so diese Trash-Leute, ne, weißt du, man weiß ja irgendwie, ein Land, das es nicht mehr gibt, ist ein sehr anspruchsvoller, niveauvoller Film, wo es auch, wie gesagt, um Geschichte geht, wo es um Aufbäumen geht, wo es um Revolution geht, wenn auch nur im Stillen oder im Kleinen. Und dann kommen da irgendwie diese Leute hin, die im Sommerhaus der Stars waren, irgendwelche Influencer. Und ich, das ist für mich nämlich der wahre Schmutz am roten Teppich. Die kommen da hin, nur um sich vor dem Plakat oder am roten Teppich fotografieren zu lassen, sich vielleicht interviewen zu lassen. Dann sitzen sie ja im Kinosaal drin, fotografieren die ganze Zeit immer ihre eigene Fresse. den Film über, der interessiert sie eh nicht, das sind sie am Tütenrascheln, am Popcorn gucken oder beziehungsweise schon am Content posten.
Das ist wirklich so, während der ist Film das läuft, freudig? Posten
das
sie
ist
ihren
so
Scheiß.
So etwas von wirklich unwürdig und wirklich auch unsensibel den Schauspielern, den Machern, die da alle mit drin sitzen, von der Garderobiere bis zur Maskenbildnerin. Es ist wirklich so beschämend und dann sitzen sie da drin und haben dann alles rausgehauen schon an Content, nur um sich dann bei der After-Hour-Party oder After-Show-Party wieder einen reinzustellen und dann noch mehr Fotos zu machen und irgendwelche Promis anzusprechen oder irgendwelche Gruppenfotos zu machen. Das finde ich wirklich furchtbar. Und dann, ich hatte mal so ein Erlebnis, die ist ja nicht oft bei so Filmen, weil sie sich ja eh schon ein bisschen zurückhält, weil sie eh weiß, dass sie nichts mehr mitkriegt im Leben, ist zum Beispiel, muss ich einfach mal sagen, Kada Loth. Kann man halten von ihr, was man will. Für mich ist sie auch
Gott
irgendwie ein Kultstar oder so im begrenzten Sinne, ja, oder ein Kult-It-Girl. Aber ich war mal mit der auf einer Filmpremiere und so und die hat diesen ganzen Film, der wirklich einfach gestrickt war, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Star Wars oder irgend so. Nee, das war so ein Wuff hier im Film von... Der, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Regisseur ist. So ein deutscher Regisseur, ist auch wurscht.
Weihnachten mit Willi Wuff.
Irgendwie sowas. Irgendwas in Kaders Fahrwasser auf jeden Fall. Und sie hat den ganzen Film überhaupt nicht verstanden. Sie hat es nicht mitgekriegt und so. Und ich merkte einfach, wie diese Frau sich wirklich diese 95 Minuten quälte. Sie wusste überhaupt nicht, wer, wie, was. Sie verstand keinen Witz. Und obwohl sie selber ja, weil sie so ist, wie sie ist, nicht unlustig ist, ja, würde man ihr ja eigentlich auch ein bisschen Witz und Humor zusprechen, zutrauen, ne? Aber sie versteht leider die Witze anderer überhaupt nicht, ne? Sie versteht Zusammenhänge, einfachste Zusammenhänge nicht und so. Und da denke ich mir immer, bitte komm nicht wieder, bitte ladet die nicht mehr ein, weil das ist für mich Schmutz am roten Teppich. Da bin ich wirklich jedes Mal genervt von solchen Leuten. Und ich selber, wenn ich kurz zum Ende nochmal erzählen darf, war ja auch schon mal Schmutz am roten Teppich.
Das glaube ich nicht. Du? Ja. Du hast ja mit dem Trash-Fahrwasser so gar nichts an deinem Fascinator.
Ja, es war leider zur Hochzeit meiner Karriere im Trash-TV.
Ist die Hochzeit deiner Karriere im Trash-TV vorbei?
Natürlich, man, nur noch anspruchsvolle Sachen.
Ah, Frau Arte, freut mich, Sie kennenzulernen.
Naja, Arte vielleicht noch nicht.
Aber Phoenix?
Ja.
Vielleicht sehe ich dich bald bei Astro TV?
Nein, aber sagen wir mal Comedy Central. Nee, aber
wir wollen hier nichts gegen Comedy Central sagen. Das Kulturprogramm der deutschen Kabarettisten.
Du allerdings. Zur Hochzeit meiner Trash-Phase im Fernsehen, da war mir ja jeder billige Skandal recht und teuer.
Servus TV hat heute noch das Parkett nach dir ausgerichtet.
Und ich hatte mal so ein ganz, ganz kurzes, enges Höschen an und ich hatte vorher meine Eier wunderbar rasiert und ich dachte mir, heute werde ich es denen allen zeigen. Wir wurden auch mit so einer, mein bester Freund und ich, wir wurden mit so einer Limousine abgeholt und so vorgefahren als absolute VIP-Gäste. Das war, glaube ich, auch irgendeine Premierenparty am Potsdamer Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Berlinale zu tun hat, womöglich. Oder was die Eröffnung. Auf jeden Fall hatte ich dieses Höschen an in so pink mit so einem ganz geil genähten Oberteil von einer Designerin aus Ibiza auch und so. Und dann dachte ich mir, okay, und heute lasse ich mein Ei raushängen. Nur mal so an der Seite. Ich stieg aus dieser Limousine aus. Das hat ein Fotograf sofort gesehen. Es gab einen riesen Alarm. Bei Eva Battberg und so, die da neben mir standen, rannten die Fotografen weg. Alle wollten mein Ei fotografieren. Es wurde hinterher nirgends veröffentlicht. Niemals. Weil es das nach deutschen Vorstellungen nicht gibt. Ne? Eine Transe oder etwas, das aussieht wie eine Frau, darf kein Ei haben. Und das darf schon gar nicht raushängen. Ne? Aber auf jeden Fall erstmal Riesentumult und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, okay, da bin ich dann auch mal Schmutz am roten Teppich. So. Für mich war es natürlich eine humoristische Darbietung und ganz, ganz große Kunst, ist ja klar. Aber da kann ich dann verstehen, dass andere sagen, okay, also die Alte hat sie doch nicht mehr alle. Das ist für mich Schmutz am roten Teppich.
Ach, vor allem die Veganer. Alles, was Ei enthält,
hey,
macht die ja natürlich wahnsinnig.
Es war noch lebendig und nicht zum Verzehr geeignet.
Also der ein oder andere hätte es gern schon als Vorspeise auf der Platte geschnitten gehabt.
Seit dem Tag sind Ken Duken und ich ganz dicke Freunde.
Oh, das glaube ich. Und ich, wenn einer schon wirklich alte Säcke gesehen hat, dann Ken Duken.
Das glaube ich auch. So. Also mit seinen Spielpartnern. Du meinst ja wohl nicht ihn selber.
Nein, ich meine nicht ihn selber.
Er selber ist doch noch mega hot.
Ja, ich erkläre jetzt nicht meine Gags, so tief sink ich nicht.
Da ja, keine Ahnung, ich wollte einfach nur für mich wissen, wie du es gemeint hast. Du wirst doch mein großes Sexsymbol Ken Duken hier nicht als alten Sack bezeichnen.
Natürlich nicht.
Oh, Gott
Niemals.
Sei Dank. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, schließen wir dieses Thema hier ab. Ich finde, dass
Jamila Rowe müssen wir noch grüßen.
Ja, hallo Jamila, die mag ich ja.
Siehst du?
Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.